Unser Anfang und unser Ende. All unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen, Jan Block an der Orgel, zu unserem Gottesdienst. Wir wollen gemeinsam den Psalm 68, die sechste Strophe, singen.
Guten Morgen. Die Kollekte am letzten Sonntag erbrachte 46,99 € und war für den Krisenfonds unserer Kirche. Unsere heutige Kollekte am Ausgang ist für die Jugendhilfe Geduldsfaden bestimmt. Der Geduldsfaden ist eine ambulante Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe mit jeweils einem Standort in Nordhorn und Gronau. Die Beratung, Begleitung und Unterstützung von Familien sind die zentralen Aufgaben. Angestrebt wird nach einer Zusammenarbeit, die Hand in Hand mit den anvertrauten Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, ihren Familien und unseren Kooperationspartnern erfolgt. Wir sind Unterstützer, Wegbegleiter und Netzwerk, das Kindern und ihren Familien Orientierung, Hilfe, Halt und Wertschätzung zukommen lässt. Die Jugendhilfe Geduldsfaden gibt unseren Konfirmanden vom zweiten Jahrgang die Möglichkeit, Einblicke in ihre Arbeit zu erhalten. Danke für das Angebot und danke für Ihre Spenden. Pastor Ter Horst wird im Mai und Juni seinen Urlaub genießen. Jo, Kalle, wir wünschen dir eine erholsame Zeit. Komm gesund wieder. Und in der nächsten Woche übernimmt den Kasualiendienst Pastorin Jenny Robert. Einladen möchten wir ganz herzlich zum Gottesdienst am 5.5. um 10.30 Uhr mit Prediger im Ehrenamt Georg Schürhus und dem anschließenden Kirchencafé nebenan im Gemeindehaus. Und schon jetzt ein kleiner Hinweis, der Gottesdienst am Pfingstsonntag wird als gemeinsamer Gottesdienst in Hochstede stattfinden. Ja, wir wünschen euch eine gesegnete Woche.
Wir wollen nun das Lied 116, die Strophen 1 bis 3 singen. Währenddessen wird die Diakoniekollekte eingesammelt. 116.
Standen, Halleluja, Freude.
Zur Predigt hören wir den Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 31. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der 3. Tag, an dem dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Ja, was für eine Geschichte. Für mich ist es die wohl zentrale Auferstehungsgeschichte im Lukasevangelium. Um es gleich vorweg zu sagen, Lukas ist offensichtlich nicht davon ausgegangen, dass Jesus einfach wiederbelebt wurde und so wie ein lebender Leichnam durch die Gegend ging, sodass jeder ihn sofort erkannte. Man hat ihn anders erkannt, am Wesen erkannt. Ich komme gleich noch darauf. Aber eben nicht am Äußeren. Die beiden aus dem kleinen Dorf Emmaus haben alles miterleben müssen in Jerusalem. Und am 3. Tag, wo sie das auch gehört haben von den Frauen, von dem leeren Grab, dem Engel, der gesagt hat, er lebt. aber sie es gar nicht fassen können und auch nicht glauben können. Auf diesem Weg also kommt Jesus zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Und er spricht mit ihnen. Er legt ihnen die Schrift aus, heißt es. Was mag Jesus gesagt haben? Gott ist nicht ein Gott der Toten. Er ist ein Befreier, ein Gott des Lebens. Gott ist jemand, der uns alles schenkt. Unser Leben, die Freundschaft, die Gemeinschaft, die Erde. Alles ist für uns da. Seht doch. Und das Leben lebt. Und er gibt ihnen viel Trost. Und dann sagt er zum Schluss, dass er weitergehen will. Und sie sagen, bleibe bei uns, Herr. Es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Komm, komm zu uns. Und da, als sie bei Tisch sitzen, er das Brot nimmt, dankt, das Brot bricht und es teilt. Da in diesem Moment, und das ist entscheidend, im Moment dieses Teilens, da erkennen sie ihn. Da sehen wir schon das Wesen. Sie erkennen ihn am Teilen des Brotes. Brot. Wenn wir über das Brot nachdenken und darüber nachdenken, woher es kommt, aus den gemahlenen Weizen- oder Roggenkörnern, damals überwiegend Weizen. Eine Weizenähre hat zwischen 40 und 50, sagen wir 48 Körner, wenn es vierreihig ist, 48 Körner. Eine solche Ähre steht auf einem Halm und der Halm ist verwurzelt in der Erde. Was ist nötig, damit eine solche Ähre reifen kann, dass aus einem kleinen Körnchen 48 werden können? Was ist nötig? Nötig ist Licht. Ohne Licht kann nichts wachsen. Ebenso Wasser. Ohne Wasser kann nichts wachsen. Und die Erde selbst. Und wir, die Menschen, die Bebauer, der Bauer, die Menschen also, die mit der Kraft ihrer Muskeln und ihres Verstandes das tun, was nötig ist, dass es wachsen kann. All das wird uns geschenkt. Das Licht ist die Sonne, das Wasser ist der Regen, die Erde von Gott geschenkt und unsere Muskelkraft und unser Verstand ist uns gewissermaßen in die Wiege gelegt. Alles geschenkt, eben auch die Erde. Es gibt viele Stellen in der hebräischen Bibel, das ist das Alte Testament. Es ist ja auf Hebräisch geschrieben worden und damit eben auch die jüdische Bibel, die Bibel Israels. Es gibt viele, viele Stellen, die uns sagen, die Erde ist für alle da. Für alle Erdenkinder, alle Menschen auf der Erde haben ein gottgegebenes Recht, Anteil zu haben an dieser Erde. Allen gehört die Erde, so wie allen das Licht gehört, so wie allen der Regen gehört, so wie allen unsere Kraft gehört, die Geistes- und die Muskelkraft. Alles geschenkt. Aber seit es Herrschaft gibt von Menschen über Menschen, und das ist eigentlich erst ein paar tausend Jahre her, da haben sich diese Dinge gewandelt. Da wurde die Erde privatisiert und zu einem kostbaren Gut. Und es waren nicht nur einzelne Menschen, die Erde dann für sich in Anspruch nahmen, sondern schlimmer noch, ganze Staaten und Machtzentren, die sagten, das ist unser. Das gehört uns. Und da teilen wir nicht. Und wir haben vielleicht vor Augen, wie schlimm es werden kann. Selbst im heiligen Land, wo es doch immer wieder gesagt wird, die Erde gehört den Kindern Israels und allen Fremden, die kommen. So steht es bei Hesekiel und in vielen anderen Stellen könnte ich euch zeigen. Alle, die da sind, müssen das Land besitzen dürfen. Das Land ist für alle da. Und was geschieht? Was geschieht? Es ist eine kleine Clique von rechtsradikalen Orthodoxen, die sich anmaßen, über Völker herzufallen, die sich anmaßen, von einem Groß-Israel nicht nur zu träumen, sondern es realisieren wollen. Die mörderisch, verbrecherisch über andere herfallen. Und das, was in Gaza passiert, ist Völkermord. Und ich sage das ganz klar von dieser Kanzel. Israel hat ein Heimatrecht. Die Juden, die dort leben, dürfen und müssen dort leben. Aber genauso gut die anderen. Die anderen, die Palästinenser, die Nichtjuden. Das ist die Vision der hebräischen Bibel. Das ist die Vision der Prophetie. Jesaja 55. Alle Völker sollen zum Zion ziehen. Und alle heißt der Herr willkommen. Alles wird sich vereinen in dem einen Gott, der das Gute, der die Gemeinschaft will. Und ähnlich bei Hesekiel, Hesekiel 47, alle sind willkommen. Das ist die Vision. Wir kommen alle zueinander und niemand darf ausgeschlossen werden. Eigentlich dürfte es gar keine Grenzen geben. Eigentlich müsste es wirklich ein Vielvölkerstaat sein, wie die Erde doch eigentlich keine Grenzen kennt. Kein Astronaut sieht von oben irgendwelche Grenzen. Es sind willkürliche Ziehungen, Grenzziehungen von Staaten und Herrschaftssystemen. Und über und durch diese Grenzen gibt es Streit, Hader und schließlich Krieg und Mord und Mord. Wenn man mal überlegt, was passiert jetzt? Wie viele Generationen sind jetzt vertan, die weiterhin im Hass schwelgen, so wie diese Hamas-Fanatiker? Wie viele Generationen sind vertan, damit diese Vision der Heiligen Schrift, das also, was selbst diesen orthodoxen Rechtsradikalen doch eigentlich heilig sein sollte, was selbst diese Heilige Schrift voraussetzt und als Vision hat? Viel Völkerland, alle kommen zu Gott. Und es ist sogar selbstmörderisch. Denn wie soll Israel nun weiter existieren? Letztendlich, und da kommen wir wieder zurück zu unserem Jesus, sitzt er an diesem Tisch und nimmt das Brot. Das Brot, das aus der Erde kommt, einer Erde, die für uns alle da ist, nimmt dieses Brot, dankt, bricht es und gibt es ihnen. Da erkennen sie, es ist unser Soter, unser Retter, unser Heiland. Er ist es. Es ist das Geschenk Gottes. So soll es sein. Alles, alles zu teilen. Das ist die Qualität. Daran erkennen sie Jesus. Daran erkennen sie. Erkennen sie Gott letztendlich, der sich in seiner Schrift, in den hebräischen Schriften offenbart hat. Jetzt verstehen sie es. Jetzt verstehen sie auch, was er ihnen erzählt hat unterwegs. Was er ihnen erzählt hat von Jesaja, von Ezekiel, aus den Büchern Mose. Erzählt hat von dem befreienden Gott, dem Gott des Lebens. Jetzt verstehen sie, es geht einfach nur darum, das, was da ist, was uns Gott sowieso geschenkt hat, zu teilen. Das ist die Mitte. Alles zu teilen. Als ich in Schüttorf vor vielen Jahren, genauer gesagt in Suddendorf, Konfirmandenunterricht gab, da war die Großmutter eines Mädchens gestorben. Und sie fragte mich mit Tränen in den Augen: Woran, Herr Pastor, werde ich meine Oma erkennen später im Reich Gottes? Und ganz spontan sagte ich ihr: An der Liebe, an der Liebe wirst du sie erkennen. Sie hatte sofort verstanden, was ich meinte. Nicht das Äußere. Ich werde meine Oma erkennen an der Liebe. Das, was sie mit mir geteilt hat, das Wichtigste auf der Welt, die Liebe, daran werde ich sie erkennen. Seht ihr? Und wenn Jesus die Liebe war und das Brot ein Symbol dafür, dessen, was man teilt, eben nicht nur das Materielle, eben nicht nur die Erde und das Brot, die Nahrung an und für sich, sondern wenn wir es verstehen als ein Bild für die Liebe, die grenzenlos teilbar ist, dann, ich glaube, dann haben wir wirklich begriffen, wofür Jesus gelebt hat, wofür er sogar gelitten hat, gestorben und wofür er wieder lebt. Ja, noch mehr, was wieder lebt. Was die Maria von Magdala am Ende des Johannesevangeliums, ich habe Ostern darüber gepredigt, so wunderbar erfahren hat. Sie hat auch Jesus nicht erkannt, sie dachte, es ist der Friedhofsgärtner. Aber wo er sagt, Mariam und sie, Rabboni, in diesem Klang, in diesen Schwingungen der Stimmen, da ging ihr Herz auf und sie spürte, die Liebe ist zurück. Und die Liebe ist es, die bleibt. Und für diese Liebe werden wir leben. Da werden wir unsere neuen Gemeinden gründen. Da werden wir ein Leben leben in der Liebe Gottes. Da teilen wir alles, alles, was wir miteinander haben, das Materielle, aber auch unsere Sorgen, unsere Freude, unser Miteinander, das Leben, L-E-B-E-N, das Leben und darin unsere Liebe, zueinander, miteinander, füreinander zu ringen. Da brauchen wir keine Grenzen. Da müssen wir nichts abstecken. Da müssen wir nichts verteidigen. Da können wir einfach gut miteinander sein. Und seht ihr, die ersten Jahrhunderte, also das erste Jahrhundert und das zweite Jahrhundert, nach der Kreuzigung Jesu, waren wunderbare Jahrhunderte des Auflebens dieser neuen Gemeinden. Was später verwirkt wurde, auch durch die Staatskirchen dann wieder, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber diese Gemeinden und mit ihnen der Herzschlag des Soters, des Heilandes, der Herzschlag der Liebe, des Teilens des Brotes, dieser Herzschlag, der bleibt. Den spüren wir. Den spüren wir hier bei uns in Lage, in unserer Gemeinde. Wir spüren es immer da, wo wir zusammenkommen und nachempfinden, wie das Brot gebrochen wird und wir alles wieder miteinander teilen. Dann ist nicht mehr die Rede von Grenzen, nicht mehr die Rede von Krieg und Hunger, sondern nur noch die Rede von Frieden, von Miteinander und füreinander sorgen, beieinander zu sein, füreinander da zu sein. Bleibe bei uns, Herr. Es will Abend werden. Ist ja auch das schöne Abendlied, mein schönste Zier und Heiland bist auf Erden du, Herr Jesus Christ, wo es auch heißt, bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er setzte sich zu ihnen an ihren kleinen Tisch, in ihrem kleinen Haus, in ihrem kleinen Dorf, nahm das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Und er verschwand vor ihnen. Und wir wissen, unsichtbar blieb er immer bei ihnen und bei uns. Amen. Wir singen aus dem angefangenen Lied Nummer 116, die Strophen 4 und 5. 116, 4 und 5. Ich möchte ein Gebet sprechen. Im Laufe des Gebetes leite ich über in das gemeinsam zu sprechende Unser Vater-Gebet. Ja, lieber Gott, wir sind entsetzt über das, was wir im Fernsehen sehen oder hören. Wir sind entsetzt über die Kriege in dieser Welt und ganz besonders die in dem Heiligen Land. Was einige Fanatiker, es sind nur ein paar Prozent, anrichten. Sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Da hast du doch dieses Land geschenkt. Den Kindern Israels und allen Fremden, die da sind und dazukommen, mögen sie doch einfach sich zu dem unsichtbaren Gott bekennen. Ob sie ihn nun Allah nennen oder Gott oder wie auch immer nennen. Entscheidend ist doch, du bist es. Der Gott des Friedens, der Liebe, der Gott, der durch das ganze Alte Testament, die hebräische Bibel, sich zieht als der Gott des Friedens, der Versöhnung und des Miteinanders. Warum verstehen sie das nicht? Warum sind Menschen so? Weil es eben auch das Böse und das Schlechte gibt. Aber es gibt eben das Gute. Und wir müssen das Böse mit dem Guten überwinden. Und so bitten wir dich, stärke du auch in Israel, stärke du die guten Kräfte, die schon mal die Oberhand gewonnen haben, als der Versöhnungsprozess eingeleitet wurde. Dass sie jetzt einhalten mit dem Krieg, vielleicht wieder aufbauen helfen. Viele, viele Jahrzehnte wird es dauern, bis es wieder zu einer gewissen Versöhnung kommen kann. Viel Zeit ist vertan. Aber doch gibt es immer die Hoffnung, die du uns schenkst. Denn dein ist die Zeit. Die Zeit liegt in deinen Händen. Wie viele Jahrhunderte haben wir erlebt in Europa? 30-jähriger Krieg, der Krieg 70, 71, die Weltkriege. Und wie dankbar sind wir, ist unsere Generation, dass wir persönlich keinen Krieg erlebt haben. So viele, viele Jahrzehnte. Das zeigt doch, es geht. Es geht. Und wir haben das auch erreicht und vor allem erreicht durch den Glauben. Es war der Glaube, der die Grenzen quer durch Deutschland zum Erliegen gebracht hat. Es war der Glaube. Der Glaube. Wir bitten dich, schenk uns und nicht nur uns, sondern den Menschen hier, besonders den Jugendlichen, den jungen Menschen, wieder den Glauben. Nicht den Glauben an einen streng definierten Gott, an eine bestimmte Religion, sondern an den Gott, der unsichtbar ist, der um uns ist, in uns ist, der die Liebe ist. Denn Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, in ihr, bleibt in uns. So wie Christus es wollte. Alles wird geteilt. Und so teilen wir auch unser Leid. So denken wir an die, die gestorben sind, an die, die von uns gegangen sind. Wo wir doch wissen, du bist der Gott des Lebens und nimmst das Leben wieder an. Denn bettete ich mich bei den Toten, siehe, da bist du. Und nimmst mich, nimmst uns am Ende mit Ehren an. Aus dieser Hoffnung leben wir. Und diese Hoffnung geben wir zurück hinein in das Leben. Das Leben, das du uns geschenkt hast. Die Sonne, das Licht, den Regen, das Wasser, die Erde für alle Menschenkinder und unsere Arbeit im geistigen wie im körperlichen Sinne. Und dann immer und immer wieder unsere Gemeinden und die Gemeinschaft mit dir und unter uns. Und in dieser Mitte hast du uns Christus gestellt. So wollen wir miteinander beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Lied unter der Nummer 560, die Strophen 1 bis 4 wollen wir singen. 560. Danke euch allen für den schönen Gottesdienst. Danke Jan Blocke und unsere Kirchenältesten, die uns so helfen. Habt eine schöne Zeit, einen gesegneten guten Sommer. Und denkt immer an diese Gemeinschaft, an das Brot als das Bild unseres Zusammenhalts und dem Christus in unserer Mitte. Wir wollen Gott, den Herrn, um seinen Segen bitten. Der Herr segne unseren Eingang und unseren Ausgang. Er behüte und beschütze uns auf all unseren Wegen. Und er gebe uns die Kraft, seine Liebe anderen Menschen liebend weiterzugeben. Amen.